Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und zunächst dieser preisgekrönten Stimme.
Schreiben heißt lesen und auch das Unscheinbare auflesen. Schreiben heißt den Tod, den gewaltsamen Tod denken, an Lebensbedingungen erinnern, die töten. Schreiben heißt bedrängende Fragen stellen und sie nicht beantworten zu können.
Aus ihrer wunderbaren Preisrede am vergangenen Samstag in Darmstadt, Ursula Krechel, jetzt Trägerin auch des Büchnerpreises. Die literarische Welt in Deutschland freut sich und hat gern zugehört bei der Preisverleihung, wir auch. Ja, und damit auf in eine neue Lesartwoche, gleich mit einem intensiven Blick auf die englische Renaissance, wie wir sie jetzt in einem wirklichen Prachtband von Buch kennenlernen, so kundig wie unterhaltsam geschrieben von einem der prominentesten Kenner dieser Zeit, von Shakespeare and Company, so der launige Untertitel, den der Anglist Manfred Pfister gewählt hat. Wir gehen mit ihm auf diese Zeitreise. Schön, dass Sie auch dabei sind. Herzlich willkommen allerseits. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ein guter literarischer Freund unseres Programms im Studio ist. Über Jahrzehnte, muss man schon sagen, hat er uns begleitet, beraten, erzählt. Immer wenn es um klassische angelsächsische Literatur ging, von Shakespeare über Jonathan Swift bis zu Ezra Pound. Über diese und viele mehr hat Manfred Pfister geforscht. Geschrieben, große Werke auch übersetzt als Anglist, Professor und Ordinarius. Inzwischen ist er lange emeritiert. Aber wie stark er noch mit über 80 im Seidenstrumpf der alten Epochen steht, zeigt jetzt sein jüngstes Buch über die englische Renaissance. Und die künstlerische Pracht, die man mit dieser Periode assoziiert, die sieht man diesem Band schon von außen an. Guten Morgen, schön, dass Sie wieder mal bei uns sind, Herr Pfister. Oh, jetzt habe ich vergessen, das Mikrofon aufzubauen. Nochmal, hallo Herr Pfister.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
Ihr Name ziert den Titel. Sie danken aber auch etlichen Mitstreitern, Kolleginnen und Kollegen, dass Sie als Mastermind aber überhaupt für dieses Projekt gewonnen wurden, lag an einem Vorgängerband. Vor 5 Jahren erschien im selben Haus, dem Galliani Verlag, Die Welt der Renaissance von Tobias Roth. Auch so ein Buch, Prachtproppen, sondersgleichen. Und den wollten Sie unbedingt haben, Herr Pfister, haben Sie mir erzählt. Und der Verlagschef Wolfgang Hörner, der brachte ihn höchst selbst bei Ihnen vorbei. Da hätten Sie schon ein bisschen stutzig werden können. Was geschah dann?
Nee, wir hatten so ein freundschaftliches Verhältnis, dass ich nicht glaubte, dass dahinter Gedanken sind. Er hat es gebracht und es war wirklich so schön. Ich war überwältigt von den Banken und blätterte drum rum und dann habe ich gesagt, ja, wie viel muss ich denn dafür zahlen? Ich muss doch die ganzen 100 Euro zahlen. Ja? Da kriege ich doch einen Rabatt als Verlagsmitarbeiter, hat er gesagt. Ich schenke Ihnen hier auch den Band, aber das ist wie mit den Danae-Geschenken, da hängt was dran. Da habe ich gesagt, ja, was kommt denn da auf mich zu? Hat er gesagt, du kriegst das umsonst, wenn du mir einen analogen Band über die englische Renaissance machst, statt der italienischen Renaissance.
Und so kam es dann.
Zusammen. Ja.
Wir zitieren in der Regel keine Verlagspressetexte, aber heute mal eine Ausnahme, denn ich fand die Formulierung eines zart megalomanen Projekts wirklich hübsch. 500 Texte von über 100 Autoren, prächtig illustriert, Hochformat, 2,5 Kilo schwer, hab's bei mir zu Hause auf die Küchenwaage gelegt. Das war Ihnen schon klar, Herr Pfister, was das für ein Brett werden würde, dieses Buch, oder?
Nee, ich habe mich schon gleich gefreut auf diese Aufgabe. Ich habe gedacht, das ist also wirklich schön, wenn es auch wieder ein Folioband wird, wieder über Italien. Und dann habe ich mir gedacht, dann hat nicht nur der Shakespeare eine First Folio, sondern ich mache mir selber auch meine eigene First Folio. Ich habe dann überschlagen, habe gedacht, da brauche ich bestimmt 6 Jahre oder so. Und es hat dann auch geklappt.
Beim Begriff der Renaissance, da assoziiert man eben instinktiv Italien, Dante, Leonardo da Vinci, Tizian, Raphael, Palladio, Literatur, Malerei, Architektur. Es war aber ja eine gesamteuropäische Entwicklung. Zeitlich fixiert man sie vom frühen 16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts. Wie fügt sich denn hier die englische Renaissance ein? Was war denn das für eine Wiedergeburt?
Ja, also die englische Renaissance ist natürlich verschieden von der italienischen, aber auch verschieden von der französischen und so weiter. Es gibt eigentlich nur Renaissancen. Und ich will mich da auch gar nicht so detailliert drauf einlassen, wann dann die englische Renaissance beginnt. Ja, also zunächst natürlich ist die schon im Schatten der italienischen Renaissance. Aber auch die Italiener hatten keinen Renaissance-Begriff zu der Zeit. Das kam also sehr spät, sehr viel später und kam vom Ausland dann auch. Also es war ein Schweizer, der das Buch über die Kultur der italienischen Renaissance geschrieben hat und den damit also schärfer gemacht hat, begrifflich schärfer gemacht hat.
Bei der englischen Renaissance und eben dieser Epoche, da fällt man sofort natürlich der große Shakespeare ein. Shakespeare and Company, das ist auch der Untertitel ihres Buches. Das klingt schon so, als sei so eine Art Zentralgestirn, aber das ist auch nur im Rückblick, hat für seine Epoche selbst gar nicht gestimmt. Da war er, Shakespeare, nur einer unter ja, ganz vielen. Ne?
Ja, und das war eigentlich ein ziemlicher Niemand im Vergleich zu den anderen großen Schreibern wie Sidney oder sowas. Das waren Hochadlige und Leute mit einem politischen Gewicht und so weiter. Da kam der Sohn eines Handschuhmachers aus der Provinz da und wurde dann, also hat dann das Theater aufgemöbelt.
Mir wäre der Name Shakespeare ehrlich gesagt gar nicht sofort eingefallen, wenn man mich gefragt hätte, sag mal was zur englischen Renaissance. Ich hätte eher an so John Milton gesagt, Paradise Lost, aber auch nur, weil ich mal Anglistik studiert habe. Ja. Wenn man dann durch ihren Band blättert, dann klingelt es dann da schon bei Namen und Titel. Ah, Thomas Morus, Utopia, Thomas Hobbes, der Leviathan, Francis Bacon, John Donne, der Musiker John Dowland ist immer noch sehr populär. Ja. Das sind so große Inseln in einem gewaltigen Strom dieser geistig-künstlerischen Revolution. Sie, Herr Pfister, gehen jetzt aber auch nicht chronologisch vor, sondern Sie entwerfen kulturelle Transformationsfelder, wie Sie das nennen. Was sind das für Gebiete, wo sich etwas grundlegend verwandelt?
Also das ist so ein Ansatz, der also kulturgeografisch in gewisser Weise ist und Überschichtungen der Gesellschaft und der Kultur einer Gesellschaft reden und zeigen, was innerhalb dieser verschiedenen Teilbereiche dann passiert ist und was also Ähnliches oder auch auseinanderläuft. Also ich will das gar nicht auf einen Punkt bringen, ja, aber ein Punkt ist natürlich schon, würde ich meinen, also Umbruch, Modernisierung, das sind die Hauptbegriffe und da zeige ich, wie sich die in den verschiedenen kulturellen Feldern, das sind ganz banale Felder auch, oder eben hochkulturelle Felder, wie sich das durchsetzt und abwickelt sozusagen. Und meistens, und es geht mir dann auch um die Konflikte vor allem. Für mich ist das also eine höchst widersprüchliche Gesellschaft und Kultur. Und das ist es, was wesentlich unterscheidet von der italienischen Gesellschaft. Wenn Sie sich die italienische Renaissance anschauen, dann ist die erstaunlich homogen. Sie brauchen sich bloß anschauen, wer da geschrieben hat. Das sind lauter Adlige und als Studienhintergrund haben sie die Jurisprudenz. Das waren die Schreiber, die meisten von denen. Und das ist in England ganz anders, ja. Das sind auch nicht irgendwo ganz eng an den Hof angebunden, sondern sehr viel breiter gestreut. Und dann ist also England natürlich auch sehr, sehr heterogen in sich selbst schon, weil ja Schottland dazugehört und der Westen Wales und so weiter. Die haben alle in gewisser Weise auch ihre eigenen Entwicklungen mitgemacht.
Sie sagten eben auch Alltagskultur. Es sind nicht nur die großen kanonischen Texte von vielen prominenten Autoren oder auch unbekannten Autoren. Ich habe mich oft am liebsten festgelesen, wenn es eben um den Alltag der Epoche geht, zum Beispiel mit Sir John Harrington.
Ja.
Der hat was ganz Tolles, Sie lachen schon, Revolutionäres erfunden. Was denn, Herr Pfister?
Ja, als ich das gefunden habe, von dem habe ich vor meinem Arbeiten auch nicht gesucht. Ich suchte eben nach solchen Dingen auch, gell? Und da war ich also auch hell begeistert davon, ja, der war ein witziger Hochadliger, der auch seine literarischen Meriten hatte, der hat also den Ariost ins Englische übersetzt, ja, und er war ein witziger Kopf und etwas verspielt, ja, und der hatte für die Königin Elisabeth das Wasserklo erfunden. Das ist also herrlich. Und hat ihr das dann überreicht mit einem, mit einem Gedicht über seine Erfindung des Wasserklos. Und das Gedicht habe ich und das habe ich dann natürlich abgedruckt. Und es ist ein kurzes und wirklich drolliges Gedicht.
Weiß man denn, ob diese hygienische Revolution sich dann durchgesetzt hat im Schloss oder so?
Ja, ja, das ist angenommen worden, aber trotzdem ist er bei der Königin in Ungnade gefallen. Da war der Streit über seine Ariost-Übersetzung. Denn auch in der Ariost-Übersetzung geht es also recht zünftig vor. Also auch sehr, sehr, das Erotische wird ausgespielt bis zum Anzüglichen und so weiter. Und da ist ein Missgnade gefallen. Das hat sie nie mehr
kurieren lassen. Ein anderes Kapitel heißt Essen, Trinken, Rauchen. Da erfahren wir, wie der Tabak seinen Siegeszug angetreten ist, aber auch über die Kunst des Karnickelfangs. Ein super Text eines gewissen Robert Greene. Und noch beeindruckender fand ich allerdings das Kapitel über die Frauen. Weibsbilder heißt es, klingt erstmal ein bisschen despektierlich, ist aber nur so dem Entsetzen der damaligen Macho-Männer geschuldet, die plötzlich registrieren müssen, dass Frauen sich zu Wort melden. Und dann noch zur weiblichen Sexualität, da habe ich dann aber auch selber gestaunt, als ich einen Text etwa las von Jane Sharp. Wer war das denn?
Da bin ich auch stolz drauf, dass ich die sozusagen wiederentdeckt habe in meiner breit angelegten Research-Arbeit. Das war wohl eine Puritanerin, weil sie schreiben konnte. Sie war eine der frühen Schreiber und so weiter. Eine Puritanerin und das war eine Midwife, das war eine Hebamme. Und dieses Metier hat sie lange Zeit betrieben und mit Erfolg betrieben. Und dann wurde sie die erste Verfasserin einer Schule für Hebammen. Es gab vor ihr schon auch ein paar Bücher über die Hebammenkunst, aber die wurden natürlich von Männern geschrieben. Und ihr Ansatz ist wirklich wie aus dem modernen Feminismus, ja, die gesagt haben, wir verstehen was von den Frauen und die Männer ja überhaupt nichts. Und darum hat sie es selber geschrieben. Und den wunden Punkt, auf den sie also wirklich insistiert, und der ist auch wie bei den Feministen unserer Zeit, gell, dass die sagen, die Blindheit der Männer sieht man schon daran, dass diese ganzen Professoren der Anatomie und so weiter den Frauen die Lust beim Zeugungsvorgang absprechen. Und sie weiß, wie das geht. Und sich mit ihren Freunden, der Freundin Rietz auch drüber. Natürlich machen sie es zum eigenen Lustgewinn auch. Und das ist ganz toll. Und das ist sehr klar argumentiert und auch sehr genau beschrieben, die physiologischen Vorgänge und so weiter.
Also ich habe den Text gelesen und dachte, es muss wirklich schockierend für die Mannsbilder, für die Kerle gewesen sein damals. Wobei man sich aber auch daran erinnern sollte, dass es eine Frau war, die als englische Königin die Epoche ja politisch bestimmt hat, das elisabethanische Zeitalter, Elisabeth I. Und sie war tatsächlich eine dichtende Königin, wie ich jetzt von Ihnen weiß, Herr Pfister. Das wusste ich auch nicht.
Das war also nicht nur die mächtigste Frau im Europa ihrer Zeit, sie war auch die gebildetste Frau. Sie war mehrsprachig, die konnte Italienisch. Wir haben ja, die hat viele Korrespondenz auf Italienisch gehalten. Geschrieben, die sind noch vorhanden. Ihr Italienisch ist sehr gut. Das wurde auch in den höheren Ständen intensiv gepflegt dort. Sie war als Tänzerin berühmt. Sie tanzte gern, solange sie noch da tanzen konnte. Und diese Maskenspiele wurden einige geschrieben, damit sie eine Rolle hat, damit sie auftreten konnte. Sie war selber Übersetzerin, ja. Und hat den Lukan übersetzt, sehr schwer und sehr gut, muss man auch sagen. Und sie hat Gedichte geschrieben, eine ganze Reihe von Gedichten. Und die sind auch sehr interessant. Das sind so nicht direkt Sonette, aber dem Sonett nahe, auch von der Thematik her, aber völlig umfunktioniert. Gell? Das Sonett handelt ja davon, dass ein Verliebter als eine vorzügliche Dame, also anhimmelt, die aber nie erreichen kann. Und dieser ganze Zirkus hat also nur den Sinn, sozusagen den Mann dann zu läutern und so weiter. In gewisser Weise, die Königin hat ja nie geheiratet, aber die hat mehrere Werbende gehabt, ja, die sie umworben haben. Da ging es aber immer um standespolitische Allianzen. Und die sind alle am Ende gescheitert. Sie hat ein paar Liebhaber durchaus gehabt, und das waren aber dann doch englische Adlige ihres Standes, ja. Nein, sie ist absolut interessant.
Herr Pfister, auch das lesen wir in Ihrem Buch. Und Sie als Professor der Anglistik haben Sie Ihr ganzes Berufsleben, ja, sind Sie praktisch in diesen Wassern geschwommen. Ihre Publikationen, die kann man kaum überblicken. Ich erinnere mich aber gut an ein Geständnis, das Sie hier in unserem Programm mal gemacht haben. Da ging es darum, ob es irgendeinen klassischen englischen Text gäbe, den Sie nicht gelesen hätten. Und da gaben Sie offen zu, auch jetzt, wo ich emeritiert bin, kann ich es ja sagen, ich habe den zweiten Teil von John Miltons Verlorenem Paradies nie gelesen. Paradise Regained. Wobei man hinzufügen muss, dass das schon der erste Teil eine ziemlich harte Naht ist für unsere heutige Sicht. Wie sah es denn jetzt aus, Herr Professor Dr. AD? Mussten Sie jetzt doch mal ran an den Milton, ans wiedergewonnene Paradies?
Nein. Ich habe auch nie Josef und seine Brüder ganz gelesen.
Oh,
da habe ich mehrere Angänge gemacht in meiner lesenden Biografie, aber da bin ich regelmäßig gescheitert.
Die englische Renaissance, Shakespeare & Company, im Galliani Verlag ist der Band erschienen mit 480 Seiten für 98 Euro. Weihnachtsgeschenkformat in jeder Beziehung. Manfred Pfister ist der Cicerone, Mastermind dieses gewaltigen Unterfangens. 500 Texte, 100 Autoren. Besten Dank für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute, Herr Pfister.
Dankeschön für die Einladung und danke für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt vom Leben einer prominenten deutschen Schauspielerin hören, Angela Winkler. Fast 60 Jahre nun währt ihre Karriere als Theater- und Filmaktrice. Die Produktionen sind kaum zu zählen, unvergessen und ikonisch ihre Hauptrollen in Der verlorenen Ehre der Katharina Blum oder in Der Blechtrommel. Ebenso legendär wurden ihre Theatertriumphe mit Peter Zadek und Robert Wilson. Über dieses ja so reiche künstlerische Leben hat Angela Winkler vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, autobiografische Skizzen. Und diese gibt es jetzt ganz neu als Hörbuch. Von ihr selbst gelesen, Mein blaues Zimmer heißt ein Buch. Und jetzt die Audiofassung, die sich Andi Hörmann für uns gegönnt hat.
So. Soll ich mal anfangen? Ja? Okay?
Mit dieser Frage beginnt dieses außergewöhnliche Hörbuch. Die Schauspielerin Angela Winkler lädt uns damit auch ein, ihr bei der Arbeit zuzuhören.
Was fällt mir wozu in welchem Augenblick ein? Woher hole ich den Ausdruck in der Stimme, im Körper? Das ist ja irre, was dir da alles sagt in dem Buch.
Mein blaues Zimmer heißt das Buch. Und sie selbst ist die Autorin, von der sie da in der dritten Person spricht. Es sind autobiografische Notizen, die Angela Winkler zusammen mit der Dramaturgin und Regisseurin Brigitte Landes aufgeschrieben hat. Während dieser Hörbuchproduktion zeigt sie sich immer wieder überrascht beim Lesen ihrer eigenen Memoiren. Selbst schmerzhaft biografische Wendungen präsentiert Angela Winkler darin mit herzerwärmender Erzählstimme und ganz ohne sentimentales Wehklagen.
Mein Vater war als Arzt an der russischen Front im Krieg. Meine Mutter ist mit uns drei Kindern, mit Uta, Ulf und mir. Jetzt sind die zwei tot. Kürzlich ist mein Bruder gestorben, muss jetzt übermorgen zur Beerdigung. Also meine Mutter ist mit uns drei Kindern, mit Uta, Ulf und mir, vor den Russen nach Hamburg geflohen.
Die heute 81-Jährige erinnert sich an ihre Anfänge als Schauspielerin in Castrop-Rauxel und München, an die Dreharbeiten ihrer ersten großen Filmproduktionen, allem voran die Literaturverfilmungen von Die Blechtrommel und Die verlorene Ehre der Katharina Blum, an ihre Begegnung mit Heinrich Böll.
Er kam auf mich zu, gab mir die Hand und sagte so etwas wie, Sie waren die reizendste Fehbesetzung. Er war mir sofort ganz nah, als würden wir uns kennen. Er war für mich wie ein Vater. Er hat mich Volker Schlöndorff als Katharina Blum vorgeschlagen. Es war mein zweiter großer Film und ich spielte die Hauptrolle.
Immer wieder kommt sie auf das von ihr geliebte Theater zu sprechen. Auf den großen Bühnen hat Angela Winkler mit bekannten Regisseuren gearbeitet. Mit Peter Stein an der Berliner Schaubühne, Peter Zadek und Robert Wilson am Berliner Ensemble.
Bob Wilson sagt von mir, er liebt die Stille und Ruhe, die ich ausstrahle. Und dass ich nur 70% gebe. Jetzt weiß ich, was er meint. Es stimmt, ich habe eine Ablehnung, perfekt zu sein. Jeder Mensch muss heute, ob er will oder nicht, 100% perfekt sein, um allem gerecht zu werden. Und genau das will ich nicht. Ich sträube mich dagegen. Vielleicht, weil ich Nele habe.
Nele ist ihre 1982 mit Down-Syndrom geborene Tochter, die heute selbst Schauspielerin ist. Mit ihrem Lebensgefährten, dem Bildhauer Wiegand Witting, hat Angela Winkler noch 3 Söhne. Wenn sie von ihrem Familienleben erzählt, wie sie zusammen Häuser in Italien und Frankreich renovieren und immer wieder ihre Liebe zur Natur formuliert, zeigt sich Angela Winkler selbst überrascht von ihrer poetischen Sprache.
Der Himmel ist immer noch rot wie ein großer Vogel, der seine Schwingen ausbreitet. Wow, wie romantisch, verdammt nochmal, Angela.
Ja, wow, das gilt auch für dieses Hörbuch. Angela Winkler versetzt einen beim Hören in ehrfurchtsvolles Staunen. Mit ihrem liebenswürdigen, unkonventionellen Plauderton offenbart uns die 81-jährige Schauspielerin ihren unbekümmert kindlichen Charme.
Wenn es zur Balzzeit kommt, ne? Dann ist wirklich, dann Kuckuck, der Kuckuck, das ist ja eine Lust, dem Kuckuck zuzuhören. Dann macht er Kuckuck, 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 Kuckuck. Ja.
Angela Winkler liest aus Mein blaues Zimmer ihre autobiografischen Skizzen im Hörbuch bei Spieglau, erschienen auf einer MP3-CD mit 4 Stunden Länge für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da lesen wir heute Neues von einer Schriftstellerin, die erst posthum berühmt wurde, dann aber richtig, denn alle Bücher von Lucia Berlin wurden schließlich Bestseller, als die US-Autorin längst gestorben war. Der Ruhm begann 2015, 11 Jahre nach ihrem Tod, mit einem Band Erzählungen, ursprünglich 1977 erschienen, was damals anscheinend niemand groß interessierte. Nun aber landete das Buch prompt auf der New York Times Bestsellerliste. Weltweit, auch bei uns, wurde Lucia Berlin entdeckt. Inzwischen gibt es mehrere Bände mit Stories von ihr auf Deutsch und jetzt ist ein weiteres Buch in Übersetzung erschienen unter diesem Titel Ein neues Leben. Unsere Kritikerin im Studio ist Manuela Reichert. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ich muss gestehen, dass diese Wiederentdeckung von Lucia Berlin vor 10 Jahren an mir vorbeigegangen ist. Ihre Bücher standen in Deutschland sogar wochenlang auf der Spiegelbestenliste. Wer war denn diese Lucia Berlin? 1936 ist sie geboren, 2004 verstorben. Was war das für ein Schriftstellerinnenleben?
Das war ein ziemlich aufregendes und ziemlich chaotisches Leben auch. Also sie hat sehr jung Kinder bekommen. Sie hat angefangen zu schreiben, wie sie mal gesagt hat, als sie von ihrem Mann verlassen worden war und heimatlos war. Und dann hat sie eben ja das Schreiben irgendwie als Heimat gesehen und sich das angeeignet. Sie hat wirklich unglaublich viel geschrieben und ja, sie war damals nicht bekannt, aber sie war eine Autorin, die im letzten Jahr ist ein Band mit Briefen von ihr erschienen, die bei anderen Autoren und Autorinnen schon sehr präsent war. Also die Bücher sind herausgekommen, aber nicht besonders wahrgenommen worden, was natürlich keine besondere Freude für sie gewesen ist. Aber sie hatte, wie gesagt, auch neben dem Schreiben ein ziemlich aufregendes Leben. Also sie war 3-mal verheiratet, hat 4 Söhne, hatte oft sehr wenig Geld, hat in ganz vielen verschiedenen Jobs gearbeitet, um sich und die Kinder durchzubringen. Und all dieses Leben ging dann in ihre Literatur ein.
Es gibt eine ziemlich genaue Zählung. 78 Stories soll Lucia Berlin geschrieben haben. Was enthält jetzt dieser neue Band?
Ja, 8 Bücher insgesamt. Ganz viele Essays und ganz, ganz viele Briefe. Und in diesem Band sind jetzt 65 ihrer Stories herausgebracht worden, die damals nicht neu herausgekommen sind. Also in den verschiedenen Sammelbänden, die von ihr veröffentlicht wurden, die da eben noch nicht drin waren. Also mit diesem Band sind jetzt sozusagen alle Geschichten von ihr bei uns eben auch in der Übersetzung, muss man wirklich auch hervorheben, von Antje Rav-Strubel, also der Autorin, die ganz, ganz großen Anteil daran hat, dass diese Autorin bei uns wieder bekannt geworden ist.
Ich meine, diese Erzählung, worüber schreibt denn Lucia Berlin? Was sind denn ihre Stoffe, ihre Themen?
Man könnte sagen, sie haben immer so einen autobiografischen Hintergrund. Also sie sind geprägt von diesem chaotischen Leben. Sie ist unglaublich viel umgezogen. Ich habe schon gesagt, sie hatte wenig Geld, musste in vielen verschiedenen Jobs arbeiten. Und das geht alles in ihre Literatur ein. Aber ich glaube, es wäre zu kurz, jetzt einfach nur zu sagen, es sind sozusagen autobiografische Texte, ja. Sie sind Texte, in die, wie gesagt, das Leben eingeht. Also sie hatte auch ein schweres Alkoholproblem, deswegen gibt es auch Entzugsgeschichten, die ziemlich an den Nieren gehen, finde ich. Hier gibt es auch eine, die nur als Entwurf vorhanden war. Da gibt es einen Satz, der sich mir irgendwie eingeprägt hat. Nicht, dass sich Trinker dessen, was sie getan haben, nicht schämen würden. Sie erinnern sich nicht, die Taten gehören ihnen nicht. Aber sie erinnerte sich eben und hat dann darüber geschrieben.
Und in welchem Stil?
Das ist eine wirklich ganz ungewöhnliche, sehr direkte Art des Schreibens. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, sie hat mal eine Weile lang auch als Telefonistin gearbeitet. Da geht es darum, dass ganz viele Frauen porträtiert werden, ne? All die Frauen, die da arbeiten. Und man hört sozusagen die Stimmen dieser Frauen, die sehr unterschiedlich, sehr authentisch sind und gleichzeitig eben literarisiert. Das ist eine wirklich eindrucksvolles Panorama so berufstätiger Frauen. Und das hat dann außerdem, ich finde diese Geschichte wirklich sehr, sehr besonders ein Clou, wenn man so will, weil nämlich die neue Vorgesetzte ist schwarz und keine dieser Frauen, die da arbeiten, kann sich vorstellen, dass eine Schwarze jetzt ihre Chefin werden wird. Also der gewöhnliche Rassismus wird dann da auch beschrieben. Aber diese Frau, diese neue Vorgesetzte ist dann eben auch noch besonders clever und besonders klug und kann die Frauen für sich gewinnen. Also sie sind aus dem Leben gegriffen, wenn man so will, aber gleichzeitig sind sie eben auch sehr viel mehr als das und besondere Literatur. Ihr Sohn, einer ihrer Söhne, hat diesen Band mit herausgegeben, Vorwort geschrieben und zu all den Geschichten, die er immer irgendwie einordnet. Das finde ich auch irgendwie ganz schön, wie er das macht.
Meine, nun haben die USA eine ausgeprägte Short-Story-Tradition von Hemingway über Raymond Carver oder Carson McCullers, um nur so drei der berühmtesten zu nennen. Steht Lucia Berlin in dieser Linie oder ist ihre Prosa doch etwas ganz Besonderes? Man ist schon frappierend, dass sie zu Lebzeiten beim Publikum so unbekannt geblieben ist.
Ja, aber gleichzeitig doch auch toll, dass das sich eben dann 10 Jahre, 11 Jahre nach ihrem Tod völlig geändert hat und man gesehen hat, dass hier auch eine weibliche Stimme über weibliches Leben schreibt. Und eine Geschichte ist hier auch noch drin, wo eine Frau beschließt, dass sie jetzt nicht keine Lust mehr hat, irgendwie Familie und alles, was so drumherum ist und einfach weggeht, irgendwo in eine andere Stadt. Und ihr Sohn schreibt dann dazu, dass er zu seiner Mutter gesagt hat, naja, aber hier hast du doch mal was geschrieben, was nichts mit deinem Leben zu tun hat. Dann hat sie ihn wohl so angeguckt. Und er wusste, da hat er sich getäuscht. Also ist wirklich eine sehr, sehr besondere Autorin, besonderer Ton. Sie selber hat mal gesagt, das Vergnügen am Schreibvorgang liegt irgendwo in dem, was Charlie Parker die Stille zwischen den Tönen nennt. Das finde ich auch irgendwie sehr, sehr schön. War auch sehr klug über ihre eigene Literatur, konnte sie ziemlich gut Auskunft geben.
Dankeschön, Manuela Reichert, über ein neues Leben. Erzählungen von Lucia Berlin, jetzt ins Deutsche übersetzt, wieder von Antje Ravik-Strobel, erschienen im Aki Verlag mit 272 Seiten für 24 Euro. Dieses und mehr dazu lesen, hören Sie wie immer bequem nach hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Und jetzt wollen wir uns noch einen neuen literarischen Preis anschauen, den Spiegel-Buchpreis, ausgelobt vom Hamburger Magazin. Im November wird er erstmals verliehen, eine Longlist wurde Anfang Oktober veröffentlicht und ab heute wird auf Spiegel Online täglich einer der 20 Titel vorgestellt, die es auf diese Longlist geschafft haben. Ich bin jetzt verbunden mit Xaver von Kranach, Redakteur im Literaturressort des Spiegel und Jurymitglied. Guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Gerade nehmen die Druckwellen des deutschen Buchpreises allmählich ab, Herr von Kranach. Da kommt der Spiegel um die Ecke. Was ist denn die Idee Ihres Preises?
Die Idee ist, dass es ein Preis ist, der sowohl deutschsprachige als auch übersetzte, also internationale Literatur würdigt. Und da haben wir einfach eine Lücke gesehen. Außerdem haben wir uns eben ein besonderes Verfahren überlegt, diesen Preis bekannt zu geben. Wie Sie schon gesagt haben, wird ab heute jeden Tag ein Nominierter bekannt gegeben auf unserer Website spiegel.de mit einem eigens dafür geschriebenen Text nochmal.
Was waren denn so die Kriterien für die Jury, für die Auswahl dieser 20 Titel?
Die Kriterien waren sehr subjektiv. Also wir sind ja 7 Jurymitglieder, 3 aus der Spiegel-Redaktion, 4 externe. Und es hat sich einfach am Anfang, so Mitte des Jahres, jeder die 7 bis 10 Bücher rausgesucht, die einem selbst am besten gefallen haben, wo man gesagt hat, das sind für mich die Bücher dieses Jahres, auch welche, die noch gar nicht erschienen waren, die wir dann von den Verlagen zugeschickt bekommen haben. Und aus diesem großen Pool haben wir dann die schwierige Aufgabe gehabt, 20 rauszufiltern in einer sehr, sehr, sehr langen Diskussion.
Es gibt jetzt aber auch schon so eine Art Ranking, also von Titel 1 bis Titel 20. Mit dem geht es heute los, mit dem letzten, und dann aufsteigen nach oben täglich bis zu den ersten drei Plätzen. Ist das dann aber nicht schon sowas wie eine Vorentscheidung? So Platz 18 hat schon mal keine Chance, oder habe ich das nicht richtig verstanden?
Doch, genau. Also das ist natürlich eine Vorentscheidung. Also wer jetzt Platz 18 ist, der wird nicht gewinnen. Die Plätze sind dann die finalen Plätze. Und das kann man natürlich so sehen als ein bisschen auch fast despektierlich. Oh, jetzt ist jemand nur Platz 18. Das ist aber genau das Gegenteil der Fall. Also wir wollten mal eine andere Liste machen. Bei anderen Preisen ist es oft so, wer auf der Longlist stand, dann aber nicht gewinnt, hat eigentlich überhaupt nichts davon und ist sofort wieder vergessen. Und bei uns ist jemand, der in Anführungszeichen nur Platz 18 ist, kriegt nochmal seine eigene Bühne. Wir schreiben einen eigenen Text prominent auf spiegel.de. Es wird auch dann im Printheft nochmal veröffentlicht, weil auch die Idee war, wir wollen ja nicht nur sagen, dieses Buch ist fantastisch, sondern wir wollen auch nochmal begründen, warum. Wir wollen uns kritisch damit auseinandersetzen, kritisch im theoretischen Sinn, also nochmal eine Analyse liefern. Weil wir auch merken, das ist das, was unsere Leser und Leserinnen wirklich interessiert.
Ich meine, wenn man die Liste durchgeht, da stehen sehr prominente Namen drauf. Ne? Percival Everett, Rachel Kushner, Jasmina Resi, Kamel Daoud, Thomas Melle oder Feridun Saimoglu. Dann aber sogar die aktuelle deutsche Buchpreisgewinnerin Dorothee Elmiger. Ich meine, ihr Roman und die der anderen, die sind nun vielfach besprochen, vorgestellt, zum Teil eben auch schon preisgekrönt. Muss man denn die wirklich nochmal ins Rampenlicht stellen?
Ja, denke ich schon, weil es gibt ja sowas wie die Kraft des Faktischen. Also wenn ein Buch einfach wahnsinnig gut ist, dann wird es auch nicht schlechter dadurch, dass 10 andere Leute auch sagen, dass es wahnsinnig gut ist. Und es wäre auch irgendwie lächerlich, wenn wir so ein fantastisches Buch wie von Dorothee Elmiger jetzt nicht unter den Top 20 dieses Jahres hätten. Das wäre nicht ehrlich. Aber es sind ja auch Bücher dabei, die bisher im Feuilleton nicht so eine große Rolle gespielt haben, würde ich sagen. Also Pia Yarawan, Frau im Mond, Irene Sola. Das sind so Namen, die tauchten jetzt nicht täglich auf. Insofern würde ich sagen, spiegelt die Liste schon ein sehr breites Spektrum wider.
Bei einem weniger bekannten Titel, da gab es aber schon hochgezogene Brauen in der Branche. Scholastique Mukasonga, die französisch-ruandische Autorin, steht mit ihrem Buch Sister Deborah auf der Liste. Und die deutsche Übersetzung, die erscheint im Klasen Verlag. Und in ihrer Jury, Herr von Kranach, sitzt ausgerechnet die Programmleiterin des Klasen Verlags. Sowas geht aber eigentlich nicht, oder?
Ja, wir waren uns dieses Compliance-Problems natürlich bewusst und haben auch von vornherein gesagt, dass natürlich die Programmleiterin des Klassenverlages kein Klassenbuch vorschlagen darf. Das kam von jemand anderem und sie hat sich auch in der Diskussion zu dem Buch komplett rausgehalten. Sie hat also mit dem Buch auf dieser Liste wirklich überhaupt nichts zu tun. Deswegen sehe ich da eigentlich nicht so ein Problem. Und auch hier wäre es irgendwie komisch gewesen, dieses Buch dann nicht zu nehmen, wo es doch so großartig ist, nur weil wir sozusagen dieses Compliance-Problem haben.
Aber nochmal grundsätzlich, Herr von Kranach, ich meine, es wimmelt mittlerweile von Bestlisten in der Literaturwelt. Wir vom Deutschlandfunk Kultur nehmen uns da gar nicht aus. Ne? Wir haben auch welche. Ich meine, sind diese Listen mittlerweile wichtiger eigentlich geworden als Rezensionen und Porträts, als Orientierung oder ja, direkt als Kaufanreiz?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Wir stellen uns beim Spiegel in der Literaturredaktion praktisch täglich diese Frage, wie schaffen wir es, Berichterstattung über Literatur, sei es in Kritik, sei es in Porträt oder im Interview, an die Leserinnen und Leser zu bringen. Und was toll war, dass wir in den letzten Jahren gemerkt haben, es ist ein irre hohes Interesse gibt. Also wir hatten Kafka auf dem Titel, wir hatten 2 Kanon-Ausgaben auf dem Titel, wo wir die 100 besten Bücher der letzten 100 Jahre vorgestellt haben. Das waren jeweils Ausgaben, die sich wahnsinnig gut verkauft haben, sowohl online als auch im Print. Und es gibt dieses Interesse. Und die Frage ist dann, wie kriegt man das übersetzt, so dass die Leserinnen und Leser das dann auch anschauen. Und ich glaube, dass wir uns da ein ziemlich gutes Konzept jetzt überlegt haben, weil es einerseits eine Liste ist, Sie haben recht, die Top 20, das ist so ein bisschen eben flapsig dahergesagt, aha, dient zur Orientierung, aber wir liefern ja eben auch zu jedem Buch nochmal eine Analyse dazu und wir wissen einfach, dass das die Leute auch wollen. Die wollen nicht nur wissen, welche sind die besten Bücher, sondern die wollen wissen, warum, welche literaturtheoretischen Bezüge spielen da eine Rolle, wie ist es literaturgeschichtlich einzuordnen, warum ist das ein Buch, über das gerade alle reden. Das liefern wir ja mit.
Der neue Spiegel-Buchpreis geht in die Spur. Ab heute täglich ein Titel der Longlist auf Spiegel Online. Am 20. November wird der Preis dann vergeben, übrigens undotiert. Mit dabei, mitverantwortlich, das ist Xaver von Kranach aus dem Literaturressort des Spiegels. Vielen Dank Ihnen jetzt für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Straßenkritik.
Ich bin die Amelie, ich bin hier gerade in Eichstätt zu Besuch und ich habe erst das Buch Wehe, du gibst auf von Clara Löse gelesen. Ich finde dieses Buch sehr faszinierend, weil da ganz viele Gedichte sind über die Gesellschaft und insgesamt über das Leben. Zum Beispiel ein Gedicht heißt Menschlich, unmenschlich. Da ging es so darüber, wir tun so viele Dinge, die eigentlich unmenschlich sind. Und das fand ich so faszinierend, weil wir gar nicht darüber nachdenken, was wir eigentlich tun. Und genau das legst du sozusagen da mit dem Gedicht. Einfach insgesamt so über das Leben und wie wir Menschen ticken, ja. Und du hast noch ganz viele andere mit auch ganz spannenden Themen.
Im oberbayerischen Eichstätt treffen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den Auftakt macht Amelie mit ihrer Empfehlung von Wehe, du gibst auf. 101 Mal Klartext, der dein Denken verändert. Ein Buch von Clara Lösel, erschien im Nau Verlag mit 192 Seiten für 18 Euro.